Ich bete, dass uns das Evangelium in diesen Tagen wieder in einer ganz neuen Art und Weise auch zugänglich wird. Und ich möchte gleich in Medias Res gehen, möchte heute Abend einfach nur eine Einführung geben und den Johannes fragen, was hast du eigentlich vor mit uns? Warum schenkst du uns dieses Evangelium? Was hast du mit diesem Buch im Sinn? Und das verrät er uns nämlich. Und ich möchte uns einladen, dass wir aus dem Kapitel 20 die letzten beiden Verse lesen und die heute Abend einfach mal in den Raum hineinstellen und diese beiden Worte etwas wirken lassen als eine Art Einführung. Ich lese sie uns. Johannes 20, Vers 20 und, nein, Vers 30 und 31. Da schreibt Johannes, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das könnte so eine Art vorläufiges Ende vom Evangelium schon gewesen sein. Manche Ausleger gehen davon aus, dass dann Kapitel 21 noch aus irgendeinem Grund hinzugefügt worden ist, diese Petrus-Begegnung und nochmal ein Abschluss. Aber das klingt schon so nach einem Abschluss, eigentlich nach einem Resümee dieses Evangeliums, und damit verrät uns Johannes schon ganz, ganz viel. Und ich will es uns gleich von vornherein sagen, es geht darum, dass unser Glaube gestärkt wird. Johannes hat vor, diese Woche unseren Glauben zu stärken. Das haben alle Evangelisten im Sinn. Interessant ist nur, dass, wenn Johannes über den Glauben redet, er das etwas anders füllt. Und überhaupt ist Johannes anders als seine Kollegen. Der Matthäus, der Markus, der Lukas, alle wollen Jesus porträtieren, wollen unseren Glauben an Jesus natürlich stärken und vertiefen. Aber Johannes tut das auf eine ihm ganz eigene Art und Weise. Es ist derselbe Jesus, derselbe Glaube, aber wir wollen da diese Johannes-Perspektive diese Woche gewinnen. Denn was ihn da schon auch anders macht als die anderen Kollegen, ist, dass erstens er das Wort Glauben viel häufiger verwendet als seine Kollegen, und zweitens er bei dem Glauben immer auch das Objekt des Glaubens mit hinzufügt. Die anderen Kollegen reden oft einfach nur vom Glauben. Der Glaube oder wer glaubt, das steht dann so für sich. Natürlich weiß jeder, was mit diesem Glauben gemeint ist, aber Johannes erklärt das noch einmal. Und überhaupt hat man das Gefühl, dass Johannes mehr erklärt als seine Kollegen. Was ist das? Warum, Johannes, gibst du uns Details, die die anderen Kollegen nicht geben? Warum gibst du uns manche Hintergründe, als ob wir nicht Eingeweihte sind? Ja, sagt Johannes, genau das ist es. Denn dieses Evangelium hat sich auch nicht zuerst an euch als Eingeweihte gewandt. Ich schreibe als letzter von uns Vieren. Ich schreibe in einer Zeit, wo die anderen wahrscheinlich schon gestorben sind, am Ende des ersten Jahrhunderts, und wo die erste Generation von Gläubigen, von Christen schon nicht mehr lebt, wo wir schon mit der zweiten Generation zu tun haben, denn ich war ja als Jünger einer der Jüngsten. Ich lebe am längsten. Ich schreibe an die nächste Generation, wo vieles schon nicht mehr so vertraut war. Meine Zuhörer kennen die Lokalitäten nicht so gut, über die ich rede. Deshalb erkläre ich die. Meine Zuhörer kennen das Judentum nicht so gut. Das ist eine griechische Zuhörerschaft. Den muss ich so manche jüdische Gepflogenheiten erklären, benennen. Deshalb gibt uns Johannes sehr viele Details, die einfach nur auch Erklärungen geben, weil er einer nächsten Generation die Dinge nochmal erklären will. Und wenn er dann von solchen Begriffen redet wie Glaube, da will er sicher gehen, um was für einen Glauben es ihm geht. Nicht einfach nur Religiosität, nicht einfach nur christlicher Glaube, was immer das bedeutet. Ihm geht es um ein klares Objekt des Glaubens. Und das ist Jesus Christus. Er sagt, was hier geschrieben ist, das ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, erstens der Messias und zweitens der Sohn Gottes. Und das heißt, der Glaube, von dem Johannes redet, ist ein Glaube mit einem klaren Fokus. Glaube braucht ein Objekt. Und nachdem er diesen Fokus definiert hat, dann geht er weiter und sagt, dieser Fokus, dieser Glaube mit diesem Fokus, Jesus Christus, der hat Folgen. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und, sagt er weiter, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Damit der Glaube auch seine Folgen hat. Also, kurze Dreiteilung, es geht um Glauben beim Johannes, es geht um einen Fokus des Glaubens, das heißt, Jesus Christus, wer bist du? Und drittens, dass dieser Glaube, dieser Jesus-Glaube, bestimmte Folgen hat. Und das ist Gemeinschaft oder Leben in seinem Namen. Und damit haben wir eigentlich schon eine schöne Struktur dessen, was Johannes vorhat und was uns die Woche auch beschäftigt. Und die gehen wir ein bisschen mehr nach auch. Glaube ist ja zunächst nicht einfach dieses für wahr halten und dieses Wissen. Glaube heißt für Johannes ein Kennen, ein Vertrauen. Es ist eine persönliche Beziehung. Und das wollen wir diese Woche gestärkt sehen, dass unser Vertrauen in Jesus Christus wieder ganz neu gestärkt wird. Vertrauen ist ja so eine Sache, auch in Zeiten wie diesen. Wem oder was glaubt man heute noch? Wir sind in einer Glaubenskrise, einer Vertrauenskrise. Deshalb ist auch so vieles so zerrissen. Man weiß auch bei den Medien nicht mehr, was ist jetzt glaubwürdig oder was nicht. Bei den Politikern, was ist glaubwürdig, was nicht. Menschen fühlen sich verunsichert, aber wir sind angelegt zu vertrauen. Wir sind angelegt zu glauben. Aber wir sind eben nicht nur darauf angelegt, Hauptsache jeder hat einen Glauben. Die Frage ist immer noch, an wen oder was glaubst du? Denn wir können natürlich in diesen Chor einstimmen, Hauptsache glauben, Hauptsache vertrauen. Ja, ja, das ist ein Grundwert des Lebens, natürlich. Aber im christlichen Glauben, was bedeutet es? Und das ist mir vor Jahren mal sehr wichtig geworden, dieser Unterschied zwischen einem Subjektglauben und einem Objektglauben. Subjektglaube heißt, ich glaube. Und wichtig ist, dass ich glaube. Und alles kommt auf meinen Glauben an. Und der muss groß sein, der muss stark sein. Nun, ich weiß nicht, ob wir das so unterschreiben würden, dass wir immer einen großen und einen starken Glauben haben. Aber der Subjektglaube macht sich fest an dem, der glaubt. Und ist entsprechend auch wankelmütig, genauso wankelmütig wie der glaubt. Ein Objektglaube, der macht sich an einem Objekt, an einem Gegenüber fest und der orientiert sich an der Qualität dessen, woran ich glaube. Und dann kann mein subjektiver Glaube auch mal relativ sein. Hauptsache, ich setze alles aufs richtige Pferd. Ein Beispiel dafür. Wir haben im Schloss Klaus unten an einem Stausee gewohnt und der ist im Winter zugefroren. Und das war immer so ein Glaubenstest im Winter. Wer geht aufs Eis? Wer geht als erstes aufs Eis? Ist das Eis schon dick genug oder nicht? Und jetzt stellen wir mir vor, ich habe ein halbes Jahr Bibelschüler begleiten dürfen, die haben ein halbes Jahr nichts anderes getan, als ihren Jesus-Glauben zu stärken. Und als Bibel zu lesen und als zu beten, die fühlten sich wie die Glaubensheroes, die großen Stars des Glaubens. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn so einer, also ein Glaubensheld, aufgeblasen nach einem halben Jahr Bibelschule unten an den See geht, der sagt, es ist mir egal, wie dick das Eis ist. Mein Glaube ist groß. Und der steigt aufs Eis, egal wie dick das ist, es ist noch ganz dünn, hat gerade angefangen zu frieren und bricht natürlich ein. Da kann der einen Glauben haben, der ist so groß und so schön, wie er mag. Wenn das Eis nicht hält, so hält es nicht. Wenn das Eis den Glauben nicht wert ist, dann nützt der größte Glaube nichts. Und dann komme ich, und das ist jetzt nicht fiktiv, das ist ehrlich so, mit meinen Kindern. Wir haben direkt da unten an dem Eis, an dem See gewohnt. Und das war jedes Jahr die Herausforderung meiner Kinder. Papa, aufs Eis! Und dann bin ich da unten mit meinen Kindern gewesen an diesem Steg und habe mich dann so langsam vorgearbeitet, habe lang gewartet, habe es ein paar Tage, ein paar Wochen beobachtet. Und wenn ich das Gefühl hatte, das Eis ist dick genug, dann bin ich so ganz, ganz langsam drauf. Und ich bin kein Glaubensheld, habe ich da festgestellt. Spätestens da wusste ich das, dass Glauben nicht meine Stärke ist. Und ich bin drauf und es hat mich lang gebraucht, bis ich wirklich drauf war. Es ist ja ekelhaft, es knackst dann so. Und man weiß nie so recht, hält das jetzt oder hält es nicht. Ja, eines Tages, das war schon sehr peinlich für Papa, da bin ich gerade so auf dem Eis gewesen. Da sehe ich von der anderen Seite meinen Kollegen kommen, steht schon mitten auf dem See, hat eine riesen Axt dabei und schlägt von oben richtig eins runter und macht ein großes Loch in den See. Da sah ich neben meinen Kindern nicht sehr gut aus. Ja, aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Das ist okay. Beispiel soll sagen, es kommt nicht so sehr auf die Qualität meines Glaubens an, subjektiv. Es kommt auf die Qualität an dessen, woran ich glaube. Sag mir, wie groß und wie schön dein Jesus ist. Und ich sag dir, wie stark und wie authentisch dein Jesus-Glaube ist. Wie groß und wie schön ist der Jesus, an den du glaubst? Das ist die Frage, die uns Johannes stellt. Und ich schreibe euch dieses Buch, sagt Johannes, damit ihr in diesem Jesus-Glauben gestärkt werdet, weil der ist zentral. Wer Jesus ist, wie glaubwürdig der ist, wie wahr der ist, darauf kommt alles an. Das ist die Schlüsselfrage nicht nur des christlichen Glaubens, sondern eigentlich des menschlichen Lebens, des Daseins. Ist dieser Jesus das, was er behauptet zu sein oder was wir über ihn behaupten, ja oder nein? Wer oder was ist Jesus? Und Johannes sagt uns hier, was ich hier schreibe, das ist, damit ihr an diesen Jesus glaubt und damit ihr glaubt erstens, dass er der Christus ist und der Sohn Gottes. Nun, Christus ist das andere Wort für Messias, der erwartete, von den Juden erwartete, im Alten Testament verheißene, gesalbte Messias. Nun, über den Messias, da haben die Kollegen schon viel gesagt gehabt. Matthäus ist voll mit diesem im Judentum erwarteten Messias-König. Markus, Lukas schlagen in diese Kerbe. Dieser Jesus ist der, der verheißen war. So steht es geschrieben. Das ist der Christus, der kommen sollte. Johannes erwähnt das noch einmal, obwohl er dann aber sagt, ich lege nicht den Schwerpunkt auf dieses Thema. Kommt auch vor bei mir. Aber mein großes Thema ist, ich will, dass ihr seht, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Deshalb ist das so spannend, dass Johannes in vielerlei Hinsicht anders als seine Kollegen ist. Die anderen geben ja, oder man hat den anderen Evangelisten gewisse Symbole gegeben. Den Löwen hat man dem Matthäus gegeben, weil er porträtiert Jesus als den König, der Löwe, aus dem Stamme Juda. Dem Markus hat man den Ochsen gegeben, weil der zeigt Jesus als Menschen, als Arbeitstier, Entschuldigung, als Knecht, als Diener. Ochse ist ein Arbeitstier, ein Diensttier. Und man hat dem Markus diesen Ochsen zugeordnet. Dem Lukas hat man den Menschen zugeordnet, der Arzt, der porträtiert uns Jesus als Mensch. Und dann gibt es ein Symbol, das hat man dem Johannes zugeordnet, und das ist der Adler. Das ist uns in Südtirol sehr sympathisch. Bei uns fliegen sie tatsächlich. Letzte Woche war ich bei uns gerade an der Grenze hinein in die Schweiz, beim jüngsten der Fackelträgerzentren für eine Woche. Wir waren auf dem Gipfel oben und wir haben über uns ein Adlerpaar kreisen sehen, ganz nah dran, bis dann mein Kollege sagte, das sind gar keine Adler, das sind Bartgeier, sehen dem Adler sehr ähnlich. Ja, aber das ist das, was Adler tun. Sie ziehen ihre Kreise und sie schweben als Majestäten der Lüfte. Und so porträtiert Johannes Jesus. Das ist dieser Erhabene. Sohn Gottes, Gott selbst, das ist das große Thema. Ihr könnt über diesen Jesus nie erhaben, nie göttlich, nie groß genug denken. Das ist ihm wichtig. Er ist so groß, das können wir nicht fassen, und gleichzeitig ist er so geerdet. Ganz faszinierend. So will uns Johannes Jesus zeigen und wir werden miteinander entdecken, wie er das tut. In seiner ganz eigenen Art. Ich will, dass dieser Jesus-Glaube bei euch gestärkt wird an den Messias und an den Sohn Gottes. Und wie tue ich das? Ja, im Vers davor haben wir gesagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Ich will euch einen kurzen Zusammenhang auch da aufzeigen zwischen dem geschriebenen Text und dem, was es zeigt. Warum? Das ist jetzt hier nicht einfach so geschrieben. Das hat seine tiefe Verwurzelung im Evangelium. Ich fange mit dem an, wie das Evangelium startet. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Und dann Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was will Johannes? Er will uns Jesus als das lebendige Wort porträtieren. In Jesus wird das Reden Gottes greifbar, erfahrbar, konkret. Jesus lässt uns verstehen, was Gott mitzuteilen hat. Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. So, und jetzt ist das so schön, wie Johannes das tut. Er zeigt uns jetzt sozusagen, wie Jesus als der in Wort gekleidete Mensch sozusagen, das menschgewordene Wort, jetzt seine Runden dreht auf dieser Welt. Und er spricht sich hinein in diese Welt. Und wir werden sehen, dass Johannes Jesus in ganz vielen Gesprächen zeigt. Wir finden keinen anderen Evangelisten, der uns Jesus in so vielen persönlichen Gesprächen porträtiert wie Johannes. Jesus liebt es, ins persönliche Gespräch zu kommen. Ob es die Frau am Jakobsbrunnen ist oder viele andere persönliche Begegnungen, Jesus redet und er gibt dem Reden Gottes ein Gesicht und Gehör. Wunderschön. Das heißt, wir werden diese Woche Gespräche aufnehmen, in Gespräche hineinklinken und werden hören, wie sich dieses Wort anhört und was es bewirkt. Und das ist nämlich die andere Seite von dem, wenn Johannes uns so einleitet, am Anfang war das Wort, dann will er natürlich, dass wir denken an den Anfang der Heiligen Schrift überhaupt. So fängt die ganze Bibel an, so fängt die Schöpfung an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, indem er sprach. Wenn Gott redet, geschieht etwas. Das sind nicht einfach nur Worte. Gottes Wort schafft Wirklichkeiten. Gottes Wort schafft Wirklichkeiten. Kraftquelle haben wir es genannt die Woche. Wenn Gott redet, entsteht etwas. Nun, jetzt ist ganz interessant, dass Johannes zusätzlich zu dem, dass er Jesus als Wort porträtiert, die Wunder, die Jesus tut, immer wieder auch als Zeichen benennt. Denn da, wo Jesus redet, geschehen Wunder. Jesus braucht nur ein Wort reden und es geschieht. Menschen werden heil. Tote werden auferweckt. Ja, ein Sturm wird still. Angst muss weichen. Da, wo Jesus zu reden beginnt, da geschehen Wirklichkeiten, da geschehen Wunder. Nun, diese Wunder werden bei den drei Evangelisten immer Dynamis genannt. Das sind Machttaten. Johannes sagt, das wissen wir jetzt, dass es Machttaten sind. Ich muss einen anderen Begriff verwenden, damit wir wieder ganz neu hinhören. Johannes will uns überraschen. Er verwendet nicht Machttaten. Er verwendet für die Wunder, die Jesus tut, Zeichen. Und er sagt, neben dem gehörten Wort, dass wir Jesus hören müssen, müssen wir sehen und dürfen wir zuschauen, was er tut. Und was er tut, soll uns wiederum etwas zeigen. Und da Johannes lässt es nicht einfach nur bei den Wundern, über die man sich freuen kann. Er fragt uns auch, habt ihr verstanden, was uns dieses Wunder sagt? Was sagt uns dieses Zeichen? Es ist mehr als nur eine tolle Wundergeschichte. Das sind Lehreinheiten des Meisters. Jesus spricht, es geschehen Wunder und diese Wunder wollen uns etwas lehren. Was lehren uns diese Wunder? Und deshalb sehen wir beim Johannes 7 solcher Zeichenhandlungen. 7 ist keine Zufallszahl, auf die kommt Johannes öfters mal. 7 Ich-Bin-Worte kennen wir auch aus dem Johannesevangelium. Es gibt auch 7 Gespräche mit Frauen. Es gibt 7 Kontraste. Es gibt 7 Zeugen, die er aufruft. Also die 7er-Zahl liebt Johannes. Die Zahl der Vollkommenheit. Aber was er will, ist, dass wir an den Zeichen, an dem, was Jesus tut, sehen, wer er ist. Denn die Wunder wollen nie das letzte Wort haben. Ja, wenn Jesus Wunder tut, dann geht es nicht um die Wunder. Und er weiß, wie gern wir bei den Wundern hängen bleiben. Er will nicht, dass wir bei den Wundern stecken bleiben. Bei den Wundern, die wir erleben oder auch bei denen, auf die wir vergeblich warten. Er sagt, es geht nicht um die Wunder. Es geht um das, was die Wunder über mich sagen. Wer ich bin. Darum geht's Johannes. Wer um alles in der Welt ist dieser Christus? Das ist die große Frage. Die Identität Jesu, das ist sein großes Thema und das will er uns in ganz vieler Hinsicht ins Herz brennen. Und deshalb sagt er hier, noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Ja, eben, es wird geschrieben, es wird geredet und es wird gezeigt. Und es wird gezeigt, dass Jesus eben der verheißene Erlöser ist, der Christus, der erwartet wurde vom Volk Israel. Und er ist der Sohn Gottes, der tatsächlich vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und das Ganze ist das Objekt unseres Glaubens mit einer Folge. Also Glaube hat einen Fokus, das ist Christus, und er hat Folgen. Und die Folgen dessen, dass wir Jesus sehen und ihm uns anvertrauen und ihn sich selbst sein lassen, das würde ich mal sagen wollen, das ist Glaube. Glaube bedeutet, ich lasse Jesus sich selbst sein. Das ist Johannes seine Definition von Glauben. Ich lasse Jesus Jesus sein. Und das hat dann Folgen, wenn ich das tue, wenn ich mich diesem Jesus anvertraue mit dem, was er mir sagt und bietet, dann haben wir durch den Glauben das Leben in seinem Namen. Ewiges Leben, könnte man sagen, wird eingeführt auch beim Johannes 3 spätestens. Und interessant ist jetzt hier, dass wir da auch nicht vergessen, dass Johannes anders ist als die anderen. Die anderen denken, wenn es ums ewige Leben geht, meistens so in dieser Zeitachse, in die Ewigkeit nach vorne hin, so horizontal. Wir müssen beim Johannes lernen, anders zu denken als bei seinen Kollegen. Johannes denkt ab und zu mal auch horizontal auf einer Zeitachse. Aber Johannes ist eigentlich der Vertikale. Johannes denkt von oben nach unten. Und was Johannes uns ins Herz brennen will, ist, dass ewiges Leben nicht erstmal irgendwann in der Ewigkeit beginnt. Für uns unser eigenes Sterben das Tor zur Ewigkeit sein darf, sondern dass es heute und hier schon beginnt. Mit Jesus kommt der Himmel auf die Erde. Und so baut Johannes ganz viele Kontraste auf. Licht und Finsternis, Gott und Mensch, Himmel und Erde, und er denkt dabei immer in diesem Dualismus von oben nach unten. Das ist das, was er uns sagen will. Er ist der König der Lüfte. Er sagt, schaut hinauf. Schaut hinauf. Ihr Lieben, neulich diese beiden Bartgeier in Graubünden, das waren Hingucker. Und da sagt Johannes, schaut hinauf zu Christus. Denkt vertikal. Und ewiges Leben heißt, dass durch den Glauben an diesen Jesus, durch meine Beziehung, meine Vertrauensbeziehung zu diesem Jesus, heute schon der Himmel für mich beginnt. Ewigkeit schon beginnt. Leben, echtes Leben beginnt jetzt schon, indem ich Christus habe. Und das ist das Wunder dieser Lebensgemeinschaft mit diesem Christus. Ja, das ist so eine kleine Einführung, dass ihr mal von diesem Kapitel 20, 30 und 31 her kommend mal so ein bisschen wisst, wohin die Spur geht, die Tage. Und dieser Spur werden wir folgen. Ich werde euch, manches wird etwas bibelkundlicher sein, dass ich euch einfach mal etwas sachorientiert ein paar Überblicke gebe zum Evangelium. Ein bisschen Bibelkunde darf ja sein, aber es soll immer wieder auch genug Herzensbotschaft mit drin sein. Und mein Wunsch ist, mein Gebet ist, dass es da gelingt, eine gute Mischung zu finden, dass Hirn, Herz und Hand die Woche angesprochen werden. Das ist mein Wunsch. Aber vielleicht noch eine gute Nachtgeschichte zum Abschluss aus Kapitel 6. Kapitel 6, lesen wir doch ganz kurz hinein, ist eins der Zeichen, eine Zeichengeschichte, und das ist das fünfte Zeichen nach Johannes. Kapitel 6, 16 bis 20. Am Abend aber, da seht ihr also, es ist eine gute Nachtgeschichte, passt gut zu unserer Stimmung jetzt. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, das war ihr Alltagsgebiet, da haben sie Tag und Nacht verbracht, da waren sie zu Hause. Stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum, und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Sie sind unterwegs und Jesus scheint nicht da zu sein. Jesus scheint abwesend zu sein. Und wenn Johannes so berichtet, dann bitte erlaubt ihm, das zu tun, was er auch tun will. Er will immer mehr sagen, als er zunächst hier sagt. Und er will mich anregen zu fragen, was für eine Botschaft liegt da drin? Und so will er auch, dass ich mich da hineinnehmen lasse in diese Szene, in eine nächtliche Szene, müde, ein bisschen erschöpft nach einem langen Anreisetag, wie bei uns heute schon. Vielleicht auch manches umnachtet, manches etwas finster geworden. Und vor allem dieses Gefühl, Jesus, wo bist du? Vielleicht ist das die Frage des einen oder anderen bei uns heute. Jesus, du warst doch mal da, wo bist du jetzt? Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind, ja, auch das noch. Dann werden die Zeiten plötzlich ungemütlich. Der Alltag wühlt auf. Es gibt eine Menge Nöte, die uns persönlich umtreiben können. Da brauchen wir gar nicht unbedingt gleich von Corona reden. Es gibt weit mehr Probleme als nur das. Das Leben ist voll damit. Stürme, groß oder klein. Im Großen wie im Kleinen kommen diese Stürme auf. Starker Wind, Angst. Ich glaube, das ist das Lebensgefühl, was wir hier spüren sollen, wenn uns Johannes mitnimmt über diesen See. Und als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, auch diesen Satz darfst du einfach mal hören, mal nachwirken lassen. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert haben, diese eine Stunde kann mitunter auch mal viel länger wirken oder sein, aber es ist das, wo ich versuche, weiterzukommen. Wo ich mich aus der Angst versuche herauszubefreien, wo ich aus diesen Unsicherheiten und aus der Umnachtung meines Lebens versuche, irgendwie mein Bestes zu geben, um rauszukommen, und ich komme nicht weiter. Wo ich auch bei diesem Gefühl, Jesus ist weg, vielleicht doch noch mein eigenes hinzutue, ist ja auch gar nicht schlecht, dass man rudert. Sagt ja keiner, dass das Rudern falsch ist. Es kann nur irgendwann wirklich frustrierend sein, wenn man nirgendwo hinkommt. Als sie nur etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Nun, spannend ist nicht unbedingt, dass Jesus doch auch mitten im Sturm da ist. Ja, auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist da. Spannend ist vielmehr, dass ihm dieses aufgewühlte Meer zur Bühne wird. Dass Jesus ausgerechnet auf den Wellen, ausgerechnet auf dem Element, was den Jüngern Angst macht, daherkommt und sagt, das muss mir dienen. Dieses aufgewühlte Wasser dient mir als Bühne. Und da bin ich. Ihr Lieben, wir kennen diese aufgewühlten Wasser unseres Lebens. Und wir wissen, dass unsere Gesellschaft, unsere Welt in einer enormen Art und Weise aufgewühlt ist. Und da ist viel Angst im Spiel auch. Ob es jetzt subjektive Angst ist, die unnötig ist hier und da, oder ob es objektive Gründe gibt, das ist eine große Mischung. Aber Angst ist eine Realität. Und wisst ihr was? Jesus will diese Sorge und will diese Not sich dienen lassen als Bühne. Das ist meine tiefe Sehnsucht. Ich weiß, das ist das, was Jesus will. Auch in diesen Zeiten, in denen wir leben. Das soll ihm zur Bühne werden, dass man ihn wieder sieht und erkennt. Er steht über dem. Er steht über dem. Für viele früher im alten Orient war das Meer der Inbegriff der bösen Mächte. Und an was für immer auch böse Mächte du glaubst in dieser Welt, sie existieren. Aber sie müssen Christus dienen, ihr Lieben. Er ist immer noch Herr. Er ist immer noch Meister. Und nichts kann ihn überraschen. Und auch nichts überfordern. Und so kommt Jesus daher. Und das Spannende ist, dass sie ihn sehen, aber nicht erkennen. Sie fürchten sich vor Jesus, weil das haben sie nicht erwartet. Er schafft es, seine Jünger nach 3 Jahren noch zu überraschen. Möge Jesus dich diese Tage ganz neu überraschen. Möge er das wieder ganz neu schaffen, dass er dir entgegenkommt, auch wenn du ihn nicht sofort erkennst. Und er sprach, und jetzt kommt sein Wort, und das ist so ganz zentral. Seine Antwort ist, er aber sprach zu ihnen, ich bin's. Da klingen die 7 Ich-Bin-Worte nach, und da klingt der Name Gottes im Alten Testament nach. Ego, Emi, ich bin, der ich bin. Und weil ich bin, wer ich bin, hat die Angst kein Recht auf euch. Fürchtet euch nicht, weil ich bin, der ich bin. Liebe Christenheit heutzutage, mitten in Corona, was hat uns das vielleicht zu sagen? Weil ich bin, der ich bin, sagt Jesus, hat die Angst kein Recht auf euch. Kein Recht. Fürchtet euch nicht. Und das muss eingeschlagen haben. Und es ist nur noch ein Satz, der nachher zu sagen ist, obwohl eigentlich jetzt Johannes da eine Abkürzung nimmt. Denn der nächste Satz ist, da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Kein Wort mehr von weiterrudern und ankommen, und es ist schon eine ganz schöne Strecke gewesen. Es ist, sobald Jesus im Boot ist, die Augen wieder geöffnet sind für ihn, ist man so gut wie am anderen Ufer. Und Johannes sagt, denkt gar nicht jetzt zu sehr horizontal, dass man dann irgendwann mal am Ufer ankommt und weiß, Jesus bringt mich ans Ziel. Nein, das ist nicht meine Denke, sagt Johannes. Meine Denke ist, wenn Jesus im Boot ist, bist du am Ziel. Da ist der Himmel auf die Erde gekommen. Dann ist Ewigkeit in der Zeit. Dann ist Heil mitten im Unheil. Wenn Jesus im Boot ist und die Augen für ihn geöffnet sind, bist du mit ihm da, wo du hingehörst. Dann brauchst du nicht mehr einfach nur noch warten. Ja, das kommt auch dazu. Es gilt auch warten. Aber es beginnt hier. Heute, hier und jetzt. Da, wo Jesus ins Boot kommen darf, als Bild für mein Leben, für meinen Alltag, meine Familie, meine Ehe, meine Arbeit, da, wo ich unterwegs bin, da, wo Jesus seinen Platz bekommt und sich selbst sein darf, da kehrt Friede ein. Und damit will Johannes uns mit dieser kleinen Gute-Nacht-Geschichte eigentlich die Botschaft des Abends nochmal so richtig ins Herz brennen. Und wir lieben ja Gute-Nacht-Geschichten. Mögest du sie im Traum mitnehmen und möge es dich bewegen und möge es sich auch diese Woche in unser Leben hinein erzählen und schreiben.